Westfalenpferde. Der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht. Das Westfälische Pferdestammbuch steht seit 120 Jahren für Erfolg und Erfahrung. Es führt das Zuchtbuch für renommierte Reitpferde und zuverlässige Freizeitpartner. Aber auch Reitponys, Kaltblüter und viele weitere Rassen gehören dazu. In diesem Podcast geht es um die Arbeit des Westfälischen Pferdestammbuchs. Wer gehört zum Team? Wie züchte ich mein erstes eigenes Fohlen? Was passiert rund um eine Auktion?
Herzlich willkommen zu Teil 2 unserer 69. Folge 200 Jahre nordrhein-westfälische Pferdekultur. Das Landgestüt Warendorf feiert Geburtstag. Mit Dr. Felix Austermann und Thorsten Kneuper. In unserem Gespräch hatten der Leiter des nordrhein-westfälischen Landgestüts, Dr. Felix Austermann, und der erste Hauptsattelmeister Thorsten Kneuper so viel über die Geschichte des Gestüts und ihre persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen vor Ort zu erzählen, dass wir uns entschlossen haben, diese Folge einmal in zwei Teilen auszustrahlen. Hört euch also auch unbedingt den ersten Teil an, in dem es um die Historie und Entstehung des heutigen nordrhein-westfälischen Landgestüts in Warendorf geht und welche Bedeutung das Landgestüt früher hatte und heute auch immer noch innehat. In diesem zweiten Teil erzählen nun Felix und Thorsten, wie sich der Arbeitsalltag im Gestüt im Laufe der Jahrzehnte verändert hat, welche Persönlichkeiten und Pferde das Gestüt besonders geprägt haben, aber auch vor welchen Herausforderungen die Pferdezucht in der Zukunft stehen wird. Also, lass uns direkt reingehen in den zweiten Teil meines Gesprächs mit Dr. Felix Austermann und Thorsten Kneuper. Das Landgestüt wird ja geprägt in verschiedenen Generationen, auch von den Menschen und den Persönlichkeiten, die dort gewirkt und gearbeitet haben. Welche haben denn über die letzten Jahrzehnte das Gestüt besonders geprägt, aus eurer Sicht?
Also schwierige Frage, weil am Ende glaube ich, das ist ja ein Stück weit auch das, was wir am Anfang gesagt haben. Ein jeder, der da arbeitet, der macht das aus der Identifikation mit dieser Institution oder auch mit dem Thema Pferd, sodass ich glaube, dass auch generationenübergreifend, egal in welcher Position, alle diese Institutionen immer mitgeprägt haben, dass anders funktioniert das nicht. Also es ist am Ende egal, in welcher Position. Da würde ich wahrscheinlich eher einigen Unrecht tun, wenn ich jetzt insbesondere einige Personen rausheben würde, weil ich glaube, das gehört zu dieser DNA des Gestüts auch dazu, dass jeder da mitzieht, sich damit identifiziert. Und deswegen würde ich es eher so ein bisschen allgemeiner verfasst lassen wollen. Kann ich, glaube ich, so für mich sagen, dass so sehe ich es oder so schätze ich es ein.
Das Gestüt wird wahrscheinlich, oder wie du sagst, geprägt durch die Menschen, die da arbeiten. Dann kann man es vielleicht eher sagen, dass man persönlich geprägt wird durch irgendwelche bestimmten Leute. Sei es nun, also bei mir war es als Beispiel der erste Hauptsattelmeister, als ich da anfing. Oder die Leute, die einem Reitunterricht gegeben haben, Erich Philipp damals oder Karl Josef Brokamp. Also so persönliche Prägungen dann eher. Weil die Institution an sich wird natürlich durch, wie du sagst, durch die Gesamtheit geprägt.
Ja, das stimmt. Also wenn es jetzt so um die persönliche Ansprache geht, mein unmittelbarer Vorgänger war ja Dr. Bottermann und dem war ja sehr daran gelegen, dass das Landgestüt in sicherem Fahrwasser weiter fortgeführt wird und hat mich auch an vielen Stellen dann noch einarbeiten können und auch mir noch viel, viel Wissen, Hintergrundwissen auch mitgeben können. Und also das vielleicht an der Stelle sei dort auch ergänzt, genau. Für mich aber persönlich dann eher.
Das Landgestüt lebt ja im Prinzip nicht nur von den Menschen, die dort arbeiten, sondern vor allem ja auch von den Hengsten, die dort stationiert sind. Welche Hengste haben denn das Landgestüt Warendorf ganz besonders geprägt?
Also eine ganze Litanei an Hengsten, Thorsten.
Ja, also die von dir vorhin genannten Floristan, Ehrentusch, sind ja auch aus heutigen Stutenstämmen überhaupt nicht wegzudenken. Wenn ich mir heutige Körkataloge angucke, sind in dritter, vierter, fünfter Generation, kommen die beiden Namen immer vor. Andere P-Blut, Pilot, Polydor in den Springstämmen nach wie vor vorhanden. Also da gibt es schon prägende Namen, die heute immer noch vorhanden sind.
Ich glaube, da könnte man wirklich weit ausholen, weil natürlich da eine Menge Hengste zu Buche stehen, die beachtliche Gewinnsummen haben und auch wirklich tolle Nachkommen gebracht haben. Das haben wir damals gehabt, das haben wir heute natürlich auch noch. Wenn man jetzt mal über so einen Sir Heinrich nachdenkt, der euch hier in Westfalen auch immer viel Freude bereitet und mal wieder die ein oder andere Auktionsspitze hier nach Münsterhandorf bringt, so dass ich glaube, dass das über die Generation immer weitergeht. Aber sicherlich muss man auch sagen, dass es zu damaligen Zeiten vor 20, 30 Jahren die Breite an Hengsten, die eine besondere Bedeutung erlangt haben oder auch Weltgeltung erlangt haben, eine ganz andere war. Viel mehr Hengste vielleicht auch züchterisch besprochen waren als zum Teil heute, eben bedingt dadurch, dass wir die künstliche Besamung haben und einige wenige Hengste natürlich dann insbesondere ins züchterische Licht gerückt werden. Und damit natürlich leider einige Hengste auch züchterisch gar nicht vielleicht die Chance bekommen, die sie eigentlich verdient hätten. Wenn ich das so in der Retrospektive weiß oder sehe, Hengste beispielsweise wie ein Weinberg, wie ein Pilot, wie ein Polydor, die sind ja erst dadurch züchterische Geltung gekommen, dass ihre Nachkommen ja irgendwann von alleine, hätte ich fast gesagt, sportlich in Erscheinung traten oder auch gute Stuten, gute Nachkommenhengste, gekörte Hengste auftraten. Und das immer ein Stück weit damit einherging, dass wenn man bei dem einen Hengst decken ließ, dann der andere Hengst auch mal mitgenutzt werden musste. Und dadurch eigentlich auch Hengste, die anders als es heute ist, eher über die Eigenleistung proklamiert werden oder protegiert werden, damals wirklich dann eher auch über die züchterische Leistung in den Vordergrund gerückt sind. Das ist vielleicht mal mit Blick in Richtung der genomischen Selektion, wenn man das mal weiterdenkt, wiederum interessant, wenn dann Hengste, die vielleicht selber nie unterm Sattel groß in Erscheinung getreten sind, aber einen hohen genomischen Zuchtwert haben und sich positiv vererben könnten, dass das vielleicht nochmal wieder einen, in gewisser Weise einen Blick in die Perspektive ist, aber vielleicht auch wieder eine Perspektive ins Rückwärts bietet, weil man sagt, okay, es geht eigentlich um den züchterischen Wert und jetzt nicht nur vielleicht darum, dass Hengste insbesondere nur über den sportlichen Weg dann auch züchterisch zur Geltung kommen. Aber das ist natürlich heute schon der Fall, das muss man sagen, ohne jetzt zu weit abschweifen zu wollen. Hengste, die züchterisch von Bedeutung sind oder die zur Geltung kommen, das sind in der Regel auch eben die sportlich positioniert werden.
Und das gibt es ja noch gar nicht so lange, dass die Landgestützhengste auch im Turniersport eingesetzt werden.
Genau, also das sind ein paar Dekaden sind schon. Also die ersten Hengste, die im Sport natürlich in Erscheinung getreten sind, beispielsweise wie ein Fiedermark damals als Bundeschampion, dann ein Laurentianer, der Weltmeister wurde, dann sicherlich einen Cornado, einen Alacard, aber damals auch unter Kaiser Johannsmann, Prosario, Gralshüter, Potsdam, das sind ja alles Namen, die heute noch nachklingen und die sicherlich zur damaligen Zeit aber, ich glaube, Schrittmacher waren, also auch mit dieser Entscheidung bewusst diese Hengste in den Sport zu bringen.
Heute ist es ja eigentlich üblich, wie du schon sagtest, dass die Hengste auch im Turniersport eingesetzt werden oder es würde auch von den Züchtern gerne gesehen, dass die Hengste auf den Turnierplätzen zu sehen sind. Was sind denn hier jetzt Erfolge vielleicht auch aus den nicht ganz so weit zurückliegenden Jahrzehnten, auf die ihr da besonders stolz seid?
Ja, da darf ich ja dann schon mal mit Blick aufs letzte Jahr unseren Acacio in den Vordergrund stellen, der Bundeschampion der fünfjährigen Springpferde wurde. Also das macht natürlich schon Freude, weil es der erste Jahrgang ist von Hengsten, die ich damals angekauft habe oder ankaufen durfte. Das mache ich ja natürlich aber nicht immer alleine, sondern das ist ja auch irgendwie immer ein Stück weit eine Teamleistung und man durchdenkt das ja gemeinsam. In der Regel, wenn wir auf Körung sind, dann sind ja auch Thorsten Kneuper, Henrike Böhnke mit dabei oder eben auch Marilena Lambrich als Gestützassistentin, sodass wir da uns immer gut beraten und natürlich unsere Gedanken machen. Und das ist ja in diesem Fall dann schön, wenn dann diese Gedanken oder diese Entscheidungen, die man dann auch trifft, dann zu so einem Ende kommen, dass ein Hengst dann eben auch sportlich in Erscheinung tritt. Oder eben aber auch einen Commentaire, der im Jahr davor Vizebundeschampion der fünfjährigen Springpferde wurde. Ich glaube, es sind einige Hengste zu nennen, die sportlich in Erscheinung treten und da einen guten Job machen. Ich glaube, es ist vieles auf einem guten Wege und viele junge Hengste, die jetzt heranwachsen und da zumindest Hoffnungen für die Zukunft machen, dass wir da sportlich nach vorne uns reden machen werden.
Thorsten, hast du noch einen Hengst, auf den du vielleicht besonders stolz bist, was für einen Weg er eingeschlagen hat?
Es gibt ja, wie gesagt, wie Felix schon sagt, einige. Ich finde immer toll zu nennen, so ein Hengst wie Flavis, der inzwischen Grand Prix geht, urwestfälischer Stamm und begann seine Karriere als Fahrpferd. Der war Bundeschampion der vierjährigen Fahrpferde damals, bevor der überhaupt mal in den Dressursport eingestiegen ist.
Das ist ja auch ein Weg, der heutzutage nicht mehr so häufig vorkommt, oder?
Seltener, tatsächlich. Wir fahren unsere jungen Pferde eigentlich fast alle. Und somit sind auch immer mal welche bei, die natürlich auch mal auf dem Turnier Also wir fahren auch Turniere und dann gibt es die Karriere vielleicht nochmal. Man muss gucken.
Ich glaube, das steht aber auch ein Stück weit für uns als Betrieb, dass wir unsere Pferde auch immer versuchen, vielseitig auszubilden. Ja, also dass, wie Thorsten es sagte, natürlich, dass die Pferde gefahren werden, dass sie, aber ein Flavis beispielsweise macht auch reell einen guten Sprung, ja, dass die einfach auch ein bisschen Abwechslung haben, aber auch vielseitig ausgebildet werden.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die heutige Zeit wieder mehr rücken, was sind denn die größten Herausforderungen, die es zu meistern gibt für die aktuelle und heutige Pferdezucht?
Sicherlich das Thema Gesundheit. Das ist ein Punkt, der wichtig ist. Kann ich für uns sagen, dass wir da grundsätzlich darauf achten, dass unsere Pferde oder Hengste, die wir ankaufen, röntgenologisch unbedenklich sind. Natürlich dann aber auch das Thema Blutlinienvielfalt. Also wenn man jetzt mal auf die Pedigrees schaut, dann spitzt sich das doch sowohl im Dressur als auch im Springlager doch auf einige wenige Blutlinien zu. Also ich glaube, wenn es mal im Dressur und im Springbereich noch 5 Blutlinien sind, dann glaube ich, reden wir schon fast wieder über Blutlinienvielfalt. Also das ist, glaube ich, etwas, wo wir darauf aufpassen müssen. Ja, dass wir bei allem Streben nach internationalen Leistungen und internationaler Geltung im Pferdesport natürlich auch den Breitensport nicht aus den Augen verlieren und dass das auch immer noch Pferde sein müssen. Wir haben es gerade angesprochen mit unserem Flavis beispielsweise, die auch wirklich handelbar sind, die vielseitig einsetzbar sind und dann sich am Ende auch, ein Großteil der Pferde geht ja in diese Hände, die Hände von Amateuren und Hobbyreitern, dass die eben sich auch vermarkten lassen. So, und das ist sicherlich auch wichtig. Ja, das habe ich vergessen, Thorsten.
Ich glaube, auch in der sich immer mehr spezialisierenden Pferdezucht, Springen und Dressur, jeder will natürlich den Weltmeister, hat man früher gesagt, züchten, das Pferd für einen Profi. Nicht alle landen beim Profi. Und wir müssen ein bisschen gucken, dass die Pferde handelbar bleiben, von jedermann zu bedienen sind. Es gibt ja andere Pferdezuchten, wo das vielleicht auch manchmal ein bisschen am Ziel vorbei schießt. Ich sag mal, Pferdezuchten, die eigentlich für Kinder sind. Da gibt es natürlich auch viele Pferde, die von Kindern gar nicht mehr zu bedienen sind. Und da muss man einfach aufpassen, dass wir ein bisschen breite Masse erhalten, dass die auch, dass der normale Hobbyreiter, den wir ans Pferd kriegen wollen, auch noch damit umgehen kann.
Ja, wichtiger Punkt am Ende, der Charakter, ne? Dass das abgesichert ist.
Es hat sich ja auch nicht nur das Pferd in den letzten Jahren verändert, auch der Züchter oder Pferdesportler an sich hat sich ja auch viel verändert. Die Pferdeleute sind nicht mehr so aus den Familien herausgewachsen und es gibt auch viele Neuzüchter, die vielleicht auch einen ganz anderen Beratungsbedarf haben. Wie wird denn da entschieden, welcher Hengst genommen wird und wie beratet ihr die Kunden auch in der Hinsicht?
Wir haben ja, wie vorhin schon gesagt, der traditionelle Gestütwärter, der ist ja immer noch im Kundenkreis, im Kundenstamm unterwegs. Wir haben Serviceregionen, wo die Kollegen von Februar bis Juli die Kunden besuchen, sich auch vor Ort die Stuten angucken, wenn der Kunde das möchte. Es geht natürlich immer mehr dazu über, aufgrund der Besamung, dass es überregionaler wird, dass die Kunden auch durch Informationen aus dem Internet oder durch irgendwelche Portale, es gibt ja Zuchtberatungsportale neuerdings, natürlich schon viel mehr Vorwissen mitbringen als vielleicht früher, vermeintliches Vorwissen. Von daher kann man immer noch anbieten, Züchter zu beraten. Das wird nicht unbedingt einfacher.
Nehmen die Züchter eure Beratung denn noch an?
Viele ja. Also es gibt auch viele Züchter, die rufen wirklich an und sagen, ich habe eine Stute so und so, beschreiben ihre Stute und fragen wirklich, was können sie uns empfehlen? Oder gerade wenn die Kollegen bei den Kollegen und Kolleginnen bei den Züchtern auf dem Hof stehen, lassen die sich schon beraten. Aber wie gesagt, es gibt auch Kunden, die bestellen wie im Versandhaus den Samen ohne Kontakt, nur eine E-Mail und dann wird der Samen rausgeschickt. Da sehen wir dann weder die Stute noch das Fohlen. Das macht die Sache nicht einfach, gerade wenn man im nächsten Jahr gefragt wird, wie vererbt sich der Hengst? Wie sehen denn die Fohlen aus? Früher hat so ein Gestütwärter alle Fohlen von seinem Hengst gesehen. Das wird natürlich heute aufgrund der Überregionalität etwas schwieriger.
Auf der anderen Seite kann man ja vielleicht auch sagen, dadurch, dass wir ja ein durchaus breites Hengstportfolio haben, ist bei uns fast eigentlich für jeden Bedarf was dabei. Also wir haben sie in größer, in kalibriger, mit stärkeren Knochen. Wir haben sie auch edler und feiner. Wir haben auch nach wie vor noch hoch im Blut stehende Hengste auch im Angebot als Veredler. Auch noch zwei Vollblüter. Wir haben natürlich Kaltblüter auch da in unterschiedlichster Aufmachung und unterschiedlichstem Zuschnitt. Das vielleicht auch einfach mal als Stärke, die wir auch haben. Wir haben, also wenn es hinsichtlich des Querschnitts durch die Blutlinienvielfalt, aber auch eben durch die unterschiedlichen Typausprägungen angeht, eigentlich fast für jeden was dabei, möchte ich glauben.
Steckt denn in den heutigen modernen Zuchtentscheidungen noch die traditionelle Pferdezucht?
Ich glaube, die Zeiten oder der Anteil derer, die züchten und ihre Stutenstämme seit, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren vielleicht kennen oder schon vom Vater ererbt haben, so gesehen, der Anteil dieser Zuchtstätten, der wird ja immer geringer. Das heißt, ich glaube, viele Züchtende machen das vielleicht mal, dass sie eine Stute decken lassen oder auch mal zwei, drei oder fangen frisch dann an und brauchen sicherlich da auch Beratung. Das hat sich, glaube ich, geändert. Also ich glaube, diese Zuchtlandschaft, das werdet ihr sicherlich auch beobachten, ändert sich dahingehend ja schon, das erleben wir so auch. Thorsten, ich glaube, so vor 20, 30 Jahren waren die Ansprechpartner auf der Deckstelle in Attendorn beispielsweise gänzlich andere oder in Förde, als die man vielleicht heute manchmal so erlebt.
Ich glaube, nicht nur, sondern auch. Das heutige Züchten ist vermehrt hinterherlaufen von Modeerscheinungen. Für viele Hengste wird viel Werbung gemacht, Hochglanzprospekte, Videos, Turnierauftritte natürlich gehören dazu mit erfolgreichen Reitern. Es wandelt sich so ein bisschen dahin, dass man vielleicht die züchterische Entscheidung nicht mehr auf Grundlage seiner Stutenbasis trifft, sondern einfach, weil man sagt, boah, der Hengst gefällt mir so toll, da brauche ich einen Fohlen von, ob der zur Stute passt oder nicht, weil der Hengst dann irgendwie so toll wirkte. Und wenn es Fohlen dann nicht so gut ist, war es auf jeden Fall der Hengst. Und wenn es Fohlen toll ist, war es immer noch die Stute.
Und ich glaube, es teilt sich auch auf, das ist aber, glaube ich, auch nichts Neues, in die Richtung, eigentlich ist es schade, aber Richtung der Fohlenzüchter und derjenigen, die nachher Reitpferde züchten. Also die einfach nur ein gut trabendes Fohlen vielleicht nachher oder ein Fohlen mit einer interessanten Abstammung vermarkten möchten. Oder aber diejenigen, die wirklich sagen, naja, ich möchte das Pferd schon auch nachher reiten können und denkt das mal ein bisschen weiter. Das, glaube ich, darf man schon so sagen, dass sich das heutzutage, das ist für keinen, glaube ich, derjenigen, die am Tisch sitzen, für euch auch nicht, Britta, eine Neuigkeit, aber ich glaube, man darf durchaus mal, wenn es dann nachher um die Nachhaltigkeit dieser Zuchtentscheidung geht, dann mal ein Fragezeichen dran machen. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns ja als Dienstleister, so verstehen wir uns, dem Willen der Züchter da zu beugen und den Service da anzubieten. Und dann ist es am Ende ja eine freie Entscheidung der Züchterschaft oder der Züchtenden, die sagen, was passt zu meiner Stute und was möchte ich im nächsten Jahr dann im Stall stehen haben und vermarkten.
Und wann möchte ich es auch vermarkten?
Genau.
Das ist ja auch immer wieder die Frage. Ja, kommen wir doch nochmal ein bisschen zu euch persönlich. Felix, du bist ja noch gar nicht so lange am Land gestüt. Was war denn dein bisher prägendster Moment, den du dort erlebt hast?
Ja, so lange... Sagst du, so lange bin ich noch gar nicht da. Ich bin jetzt auch schon 4 Jahre da, bin jetzt im 5. Jahr so,
Aber wenn wir von 200 Jahren Landwirtschaft reden.
Ist das ein verschwindend geringer Anteil, absolut. Das ist richtig. Ich glaube, was für mich so im Nachhinein prägend war, was auch total schön war, war tatsächlich das erste Jahr. Am Ende bin ich ja wegen der Pferde gekommen. Ich habe einfach Spaß an Pferdezucht, an Umgang mit Menschen, an Pferden. Und das war, glaube ich, so dieses erste Jahr oder die erste Saison, als es losging und darum ging, Hengste anzukaufen. So, und das war einfach erstens es ist natürlich das Kerngeschäft, auf der anderen Seite natürlich auch eine total wichtige Erfahrung, dass wir uns da als Team auch aufeinander verlassen konnten und wir da auch eng und gut miteinander kommuniziert haben und da gute Hengste ausgewählt haben, die auch mittlerweile ja alle sportlich in eine gute Richtung gehen, sich gut weiterentwickeln, züchterisch nachgefragt sind. So, das war, glaube ich, eine schöne erste Erfahrung, so wirklich dann mal so ins Kerngeschäft reinzugehen, zu wissen, wir als Team kriegen das gemeinsam gewuppt bei allen Herausforderungen, die damit einhergehen. Das war natürlich schön, aber auch die erste Hengstparade beispielsweise. So, ich weiß noch beim ersten Mal, als dann meine erste Hengstparade gelaufen war und dann, wenn dann die Jakubowski-Quadrille zur Aufstellung kommt und dann alle salutieren, dann ist es auch heute noch so, dass mir immer noch wieder dass es mir immer noch kalt den Rücken runterläuft, weil ich einfach auch Respekt und Wertschätzung dafür empfinde, was unsere Leute, unsere Mannschaft also empfunden haben, also geleistet haben. Also empfunden haben bestimmt auch, aber am Ende auch wirklich geleistet haben. Denn das darf ich auch sagen, diese Wochen im Voraus an Arbeit, an Einsatz, die haben es schon in sich. Und das sieht man dann immer komprimiert an 2, 2,5, 3 Stunden auf so einer Parade, die ja auch Herzstück für uns als Landgestüt, als Institution dann auch mal sind. Aber das sind einfach alles so Erfahrungen, wenn man sie dann das erste Mal macht, dann wirkt das immer noch mal länger nach, als wenn man sowas dann vielleicht schon 2, 3, 4 Mal hintereinander gemacht hat und dann schon vielleicht ein gewisses Maß an Routine entwickelt. Aber das sind schöne Erfahrungen gewesen und das werde ich lange mit mir tragen.
Thorsten, du hast ja vorhin schon ein bisschen erzählt von den Entwicklungen, die du so erlebt hast. Was war denn wohl die fortschrittlichste Entwicklung, die du in der Zeit erlebt hast?
Wahrscheinlich aus Sicht der Pferde die Entwicklung Richtung Pferdewohl, dass die Pferde anders aufgestellt werden, dass die Pferde anders bewegt werden. Das ist wahrscheinlich die größte Entwicklung, Umbau vom Ständer weg. Die Besamung wurde eingeführt. Jetzt kann man darüber sinnieren, ob Natursprung besser war oder Besamung besser war, hat beides für und wider. Natürlich ist aufgrund der Besamung der Genverkehr oder die Genverteilung viel, viel globaler. Der Natursprung hatte einfach den Vorteil, dass der Markt überschaubarer war. Also wer jetzt, ich sag mal, wer früher einen Fohlen von einem bestimmten Hengst suchte, der hat den Gestütwärter gefragt und der kannte alle Fohlen. Heute kennt kein Gestütwärter mehr alle Fohlen seines Hengstes, weil er ja auch Samen verschickt und nicht überall hinterherfahren kann. Von daher gibt es überall positive und negative Aspekte.
Ja, wir kommen jetzt auch schon fast zum Ende unserer Folge hier. Wenn wir noch mal einmal in die Zukunft blicken, was würdet ihr sagen in den nächsten 50 Jahren? Welche Rolle spielt das Landgestüt dann?
Ich glaube, wir sind da immer noch eine Institution, also hoffe ich zumindest, die das Thema, also die es geschafft hat, Pferdezucht und hippologische Kultur in die Zukunft zu transportieren und nach wie vor auch Anlaufpunkt für Menschen unterschiedlichsten Alters, unterschiedlichster Couleur ist und einfach das die Institution in Warndorf, aber auch in Nordrhein-Westfalen ist, wenn es darum geht, Pferdezucht, Pferdesport, Ausbildung, hippologische Kultur, all das in sich zu vereinen und auch in die Zukunft zu transportieren. Ich glaube, das ist so diese Kernaussage, die Kernaufgabe, die wir haben. Wie das vielleicht im Einzelnen aussieht und wie wir uns dann da weiterentwickeln, das sind ja Schritte, die man schrittweise gehen muss. Der Weg kommt beim Gehen. Aber ich denke, dass wir da, hoffe ich zumindest, in 50 Jahren auch immer noch stehen und uns da mit der Zeit weiterentwickelt haben und natürlich auch eine Daseinsberechtigung nach wie vor haben werden.
Ja, vielen Dank. Bevor es in die Zukunft weitergeht, steht für euch in diesem Jahr ja noch einiges an. Jetzt ist noch einmal die Zeit für euch, Werbung zu machen für eure anstehenden Veranstaltungen. Was habt ihr noch geplant? Da steht ja noch so einiges auf dem Zettel in diesem Jahr.
Das stimmt, noch so einiges. Ich glaube, jetzt stehen ja erstmal die klassischen Fohlenschauen an, Warndorfer Fohlentag, aber auch der Trakehnerverband, der bei uns zu Gast sein wird, mit entsprechenden Veranstaltungen, Fohlenschauen, Stutenschauen, ihr auch. Natürlich dann vielleicht als Highlight, da arbeiten wir ja auch schon drauf hin, dass wir die WM auch natürlich miterleben werden. Wir werden wieder mit der großen Quadrille der Landgestüte, insbesondere auch mit dem Fokus auf unser Jubiläumsjahr, an der WM teilnehmen und da an der Eröffnungsfeier eben auch ein Schaubild mit allen anderen Haupt- und Landgestüten des Bundes aufführen. Dann, ich glaube, dann der Festakt zum Ende August am 28., 29. sind auch wieder die Symphonien bei uns im Hause, also zeitgleich mit dem Bundeschampionat. Es lohnt sich also, wenn man über Tag auf dem Bundeschampionat war, sich noch Karten zu besorgen und dann abends vielleicht das Ganze in einer schönen Veranstaltung bei uns auf dem Gelände dann fortlaufen zu lassen. Jetzt habe ich tatsächlich auch im Kontext Bundeschampionat ganz vergessen, dass ja auch noch eine Fohlenauktion mit euch zusammen
zur Eröffnung des Bundeschampionats
genau stattfinden wird. Und die war ja im letzten Jahr auch schon unglaublich gut besucht, dass ja sogar einige nachher wieder umkehren mussten. und fast keinen Platz gefunden haben. Also das war ja auch eine schöne Auftaktveranstaltung. Da hoffen wir natürlich auch wieder dieses Jahr auf einen regen Besucherstrom. Dann natürlich als Kernstück des Ganzen unsere Hengstparaden, auch die Parade bei Nacht am 19.20. und am 26. Dann aber auch wieder hippologische Veranstaltungen wie beispielsweise die Warndorfer Lichtspiele.
Die Warndorfer Lichtspiele, quasi eine Open-Air-Kinovorführung auf dem Paradeplatz mit drei, glaube ich, noch nicht genannten, aber ganz interessanten hippologischen Pferdefilmen. Und einem Comedy-Wochenende.
Richtig.
Auf dem Paradeplatz, wo Comedians auftreten, wo am Sonntagnachmittag ein Rudelsingen stattfinden wird. Also ich glaube, da werden interessante Dinge für Pferdefreunde und alle anderen auch stattfinden.
Und ich glaube, wir haben jetzt auch nur einen gewissen Anteil nur der Veranstaltungen genannt, die da noch kommen. Oder wir haben ja auch schon einiges dieses Jahr an Veranstaltungen durchgeführt, die auch alle sehr gut besucht waren. Eine ganz positive Resonanz auch an uns herangetragen wurde. Und von daher, glaube ich, sind da noch viele Termine, viele Veranstaltungen, auf die wir freudig blicken. Aber wahrscheinlich auch irgendwann so mit Blick in Richtung Herbst glaube ich, wohlwissend und mit ganz viel Stolz darauf blicken können, was wir geschafft haben, aber auch dann sagen können, so okay, gut, jetzt sind wir mit den Jubiläumsfeierlichkeiten als solchen durch, aber dann geht es ja auch schon direkt weiter, dann geht es ja schon wieder in Richtung Chörsaison.
Es wird nicht langweilig.
Das heißt, genau, es wird auch für uns in diesem Jahr sicherlich nicht langweilig, aber das macht es am Ende ja auch schön und spannend und ist ja auch Teil der Aufgabe, Teil des Jobs und deswegen tun wir es gerne.
Ja, auf jeden Fall ganz viele tolle Veranstaltungen, die da bei euch in diesem Jahr noch anstehen, die man sicherlich auch alle bei euch auf der Webseite nochmal nachlesen kann. Wann welche Veranstaltung denn jetzt ansteht. Und ich denke, eine Reise nach Warendorf lohnt sich noch in diesem Jahr, wenn man das so hört, was noch alles ansteht. Vielen Dank, Thorsten und Felix, erstmal für dieses nette Gespräch und diese Ausführung zum Landgestüt Warendorf, zur Historie und zu euren persönlichen, ganz besonderen Erlebnissen dort. Wenn wir jetzt noch einmal zur Abschlussfrage kommen, wenn wir uns jetzt noch 200 Jahre weiterdenken, was würden denn eure Nachfolger über diesen Ort in 200 Jahren sagen? Oder glaubt ihr, dass es überhaupt noch die Nachfolger dann gibt?
Das ist natürlich spannend. Die Frage, die sich natürlich da voranstellt, ist, wofür wird das Pferd in 200 Jahren gebraucht? Als Sportpartner, als Wegbegleiter des Menschen, als Nutztier? Die Frage müsste vielleicht als allererstes beantwortet werden.
Aber was würdet ihr euch denn wünschen, was die Leute über das Landgestüt sagen in 200 Jahren?
Auf jeden Fall, dass es eine Erhaltung von Kulturgut und von Pferden wird, dass man auch in 200 Jahren eventuell das Pferd noch für die Öffentlichkeit wahrnehmen wird. Man sieht ja im Moment die Entwicklung, die Landbevölkerung stirbt aus, die Städte werden immer größer. Die Kinder in der Stadt glauben, die Kuh wäre lila. Also glaube ich schon, dass das Landgestüt immer ein Ort sein muss, der Zugang zu einem Pferd oder das Verständnis für Pferde für die allgemeine Bevölkerung sein wird.
Ich denke auch, also es ist wirklich sehr weit in die Zukunft gesprungen, wenn man jetzt mal gehen wir mal 200 Jahre nach vorne. Man stelle sich vor, Jean-Luc Picard ist gerade auf dem Raumschiff Enterprise in Amt und Würden gekommen und schippert durchs Weltall. Wofür würde gegebenenfalls dann noch das Pferd sinnvoll sein? Und ich glaube, dass genau dafür, wenn man sich mal überlegt, was das Pferd auch heute schon für uns leistet, ich glaube, Bezugspunkt, Sportpartner. Ich glaube auch, dass man im Umgang mit Pferden entschleunigen kann, also eher ein kontemplatives Element vielleicht sogar sein kann. Und wenn wir vielleicht auch bei allen Herausforderungen, die Zukunft so bringt, dann nachher sagen können, wir haben es geschafft, diese Institution zu bewahren, aber auch das Pferd für die Zukunft in der Gesellschaft weiterhin zu verankern. So, dann glaube ich, haben wir einen guten Job gemacht. Wie das gelingt, vielleicht in 200 Jahren, das vermag ich ja jetzt noch nicht zu beurteilen. Aber ich glaube, wir müssen natürlich mit Blick nach vorne einfach auch dafür sorgen, um es mal so auf den Punkt zu bringen, dass das Pferd in der Box bei uns nicht auf Dauer als Hologramm da steht, also als irgendwie Lichtinstallation, sondern nach wie vor noch lebende Tiere zum Lebensalltag von Menschen gehören. So, und da haben wir als Landgestüten einen Anteil daran, das zu gestalten und das nach vorne in die Zukunft zu bringen, aber auch alle anderen Beteiligten. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir als Menschen, als Gesellschaft nicht den Umgang mit anderen Lebewesen im Allgemeinen, aber insbesondere vielleicht auch mit Pferden verlernen. So, und wenn wir das schaffen, das zu transportieren, ich glaube, dann ist unsere Kernaufgabe gelungen. So, dafür arbeiten wir. Und wie auch immer dann die Zukunft auf Dauer aussieht und was für Klamotten wir dann tragen, ob wir überhaupt noch auf zwei Beinen durch die Gegend wandeln oder vielleicht irgendwie wie bei Matrix, keine Ahnung, in irgendwie einem Kubus sitzen und gar nicht mehr wirklich in direkter Interaktion miteinander sind oder so, das kann man ja gar nicht voraussehen. Aber ich würde es mir wünschen, weil das, glaube ich, auch der Umgang mit dem Thema Pferd einfach auch was mit Lebensqualität, mit Kultur zu tun hat. Und vielleicht auch, ja, ich eigentlich jedem Menschen gönne, dass er so diesen prägenden Charakter, den der Umgang mit Pferden hat, erleben darf. So, und wenn das auf Dauer noch gelingt, dann glaube ich, gelingt auch weiterhin ein gesellschaftlicher Zusammenhalt. Denn wir haben es ja vorhin gesagt, wir als Institution verstehen uns natürlich auch als Kulturgut. Und auch bei allen Diskussionen rund um Wirtschaftlichkeit und Kohle und was weiß ich was, ist es immer wichtig, dass die Kultur uns als Gesellschaft, als Kid zusammenhält. Und da, glaube ich, können wir einen guten Anteil leisten.
Ja, ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Dr. Felix Austermann und Thorsten Knäuper.
Gerne, Dankeschön.
Westfalenpferde, der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht.